Reptilien-Auffangstation München, der Podcast. Hallo, schön, dass ihr zur sechsten Folge von Wissen schützt Tiere, dem Podcast der Auffangstation für Reptilien in München, dabei seid. Ich bin Manuela Bauer und führe euch als Host durch unser heutiges Thema Positiv- und Negativlisten im Heimtierbereich. Ja, wir hatten ja eigentlich die Münchner Urviecher geplant, aber das Wetter war zu wechselhaft für meinen Garten und deswegen ziehen wir die Positiv-Negativlisten heute als Thema vor. Genau. Heute geht es darum, warum in einigen europäischen Ländern solche Listen bereits existieren und ob sie sinnvoll sind. Darüber spreche ich mit dem Leiter der Auffangstation für Reptilien in München, Dr. Markus Bauer. Grüß dich, Markus.
Hallo, grüß dich.
Du, Markus, bei euch war ja einiges los die Tage. Ich habe was gelesen von Anacondas, also Plural.
Ja, wir haben einen Teil einer Beschlagnahme aufgenommen in Thüringen. Die Hintergründe, warum die beschlagnahmt worden sind, kenne ich leider nicht genau, aber es interessiert uns ja auch nicht. Wir sind ja nur Verwahrer, aber da waren etliche Anacondas dabei, grüne wie gelbe, ein Krokodil, Giftschlangen und noch einiges an Kleingetier.
Das war im Norden, ne?
In Thüringen war das, ja.
In Thüringen war das. Mhm. Und es ja, war eine Beschlagnahme. Ich hatte, glaube ich, irgendwas gelesen, aber das kann nicht sein, die Anaconda sei irgendwo in einem Bach oder irgendwo gefunden worden?
Das war eine andere Baustelle.
Ah ja, schon noch eine andere Anaconda.
Ja, ja, ich vermute eine Sommerloch-Anaconda, aber das war eine andere Baustelle. Wobei sich da die Geister scheiden, ob es wirklich eine Anaconda war oder ich habe auch was von einem Netzpython gelesen, ist allerdings wurscht, beide sind potenziell gefährlich.
Mhm. Aber die ist nicht bei euch gelandet, okay.
Nein, nein, nein.
Ja, du, dann legen wir los mit unserem Thema heute.
Ja, bitte.
Da gibt es ja heiße Diskussionen und zwar nicht erst seit gestern, sondern schon ewig. Ne? Mhm. Das ist ein unglaublich komplexes Thema, juristisch, ethisch, ökologisch, politisch und so weiter. Andere EU-Länder wie Belgien, Italien und Finnland oder Spanien, die haben ja bereits Positivlisten implementiert. Magst du uns vielleicht kurz erklären, was ist denn so eine Positivliste überhaupt?
Also es gibt zwei Listen. Das eine ist die Positiv-, das andere die Negativliste. Die Negativliste ist eine Verbotsliste. Also wer da draufsteht, ist quasi illegal, wenn man ihn hält. Und die Positivliste ist eine indirekte Verbotsliste. Da stehen Tiere drauf, die man halten darf und die basierend auf einer wissenschaftlich ausgearbeiteten Begründung leicht zu halten sind, wo man also keine Tierschutzprobleme erwarten muss. Und alles, was nicht draufsteht, ist illegal. Und das beinhaltet natürlich auch Fehlerquellen.
Beispiel. Ich wollte gerade sagen, sowas kann ja gar nicht vollständig sein, oder?
Genau. Und Beispiel ist, ich glaube, es war in Belgien, da steht eine Zwerghamsterart drauf, und die andere Zwerghamsterart nicht. Die leben identisch, die sind gleich zu halten, die werden gleich alt, die fressen das gleiche Futter. Also da sind Lücken.
Aber der andere ist halt ein Illegaler.
Ja? Richtig.
Mhm. Okay, und woher kommt es, dass bei uns, dass da irgendwie nichts vorangeht oder wo sind da die Probleme eigentlich mit diesen Positivlisten? Du eins hast jetzt schon genannt, die können gar nicht vollständig sein. Hm. Wer kontrolliert das, ist auch, also, glaube ich, eine Frage.
Ja, ja. Das Ganze ist ein super kompliziertes Thema, obwohl viele Tierschutzorganisationen diese Liste für des Rätsels Lösung halten. Also auch als unsere Beschlagnahme kam, hatten wir gleich bei Facebook einen Post, ja, da muss jetzt die Positivliste her, weil dann würde das nicht passieren. Fakt ist, Belgien zum Beispiel hat eine, die Niederlande hat auch ab und zu mal eine, die dann immer wieder vor Gericht hinten runterfällt. Das Problem ist, man denkt, die Chose nicht zu Ende. Ne, man meint, wenn Tiere verboten sind, dann gibt es die nicht mehr. Mhm. Erstens mal haben wir Altbestände, zweitens mal haben wir soziale Tierarten, die, wenn ein Partner stirbt, wieder einen Partner haben sollten, also ist dann unmöglich. Also wenn ich jetzt soziale Arten habe, wie Papageien, Äffchen, Waschbären, die meisten Vögel eigentlich sind ja sozial lebende Tiere, die entweder einen Partner fürs Leben brauchen oder in einem Sozialverband leben wie im Schwarm. So, jetzt hast du die Tiere als Altbestand, darfst sie ja meistens behalten, auch wenn sie nicht auf der Positivliste stehen. Und
du meinst in diesen Übergangsphasen dann, oder?
Genau, also die Positivliste kann nur funktionieren, wenn geregelt ist, was passiert mit den Tieren, die bei den Menschen schon leben. Mhm. Weil wenn ich die alle einsammel und wegnehme, weil sie jetzt dann indirekt illegal geworden sind, dann brauchen wir Tierheime von der Größe Schwabings oder gar noch größer. Also Schwabing inklusive Englischer Garten und zwar komplett. Weil das Unmengen Tiere sind, die da auflaufen. Das wird in der Regel nicht passieren, weil es eine Übergangsfrist gibt, wie bei jeder Regelung, dass eben Altbesitz, Tiere, die schon bei Menschen leben, nicht betroffen sind, sondern bis zu ihrem Lebensende bei den Haltern bleiben dürfen. Wenn du jetzt aber Tiere hast, die sozial leben, dann wird irgendwann natürlich die Natur zuschlagen, Tiere sterben. An Altersschwäche von mir aus. Und wenn ich jetzt so einen Schwarm Vögel hatte und die sterben nach und nach weg, dann habe ich diesen Meerschweinchen-Effekt, ne, dass man immer wieder für ein verstorbenes Tier eigentlich ein Partnertier dazunehmen sollte, damit diese sozial lebenden Tiere ihre elementaren Bedürfnisse erfüllt haben. Das geht aber nicht, wenn ich eine Positivliste habe, weil die Tiere nicht mehr zu kriegen sind. Folge.
Aber es nimmt ja auch kein Ende dann. Man kennt ja das Problem als Privathalter,
ja,
ne?
Ja, das ist richtig. Aber ich würde dadurch mich frevelhaft verhalten, sage ich jetzt mal, ist ja nicht überall strafbar, dass ich soziale Tiere alleine halte. Und in Deutschland wird es relativ eng gesehen mittlerweile von den Behörden, dass man sagt, es ist eigentlich nicht statthaft, so einen Kakadu alleine zu halten, der braucht einen Partner. So, was mache ich dann, wenn ich keinen mehr kriege? Dann erschlage ich meinen alten Papagei. Oder wie?
Dann musst du dich intensiver mit ihm beschäftigen.
Und ja, aber das reicht nicht. Das ist nicht in
Ordnung. Ist schon klar. Ist schon klar.
Also, das muss man auch sagen, der Mensch ist schon ein Stück weit ein Ansprechpartner für ein Tier, ne? So, deine Katze freut sich, wenn du heimkommst, dein Hund wedelt und bringt dir ein Spielzeug. Aber in der Regel ist bei sozialen Tieren ein gleichartiger Sozialpartner nicht durch einen Menschen ersetzbar. Mhm. Und weil du gefragt hast, warum geht da nichts vorwärts? Gott sei Dank geht da nichts vorwärts, weil es eine völlig unausgegorene Chose ist. Also zu glauben, wenn man jetzt Tiere indirekt verbietet, wird die Welt morgen rosarot und die Einhörner turnen auf der Wiese rum, dann ist es völlig naiv. Wenn, müssen wir alle Eventualitäten klären. Wir müssen klären, was passiert mit diesen sozialen Tieren, was passiert, wenn ein Besitzer verstirbt, was passiert mit Erhaltungszuchtprojekten, was...
Ich wollte gerade sagen, die Artenvielfalt wird ja auch beschränkt, ne?
Richtig. Also da müssen wir nachher nochmal getrennt drüber reden. Okay. Aber im Grunde bräuchte man eine Lösung, ähnlich wie die Schweiz sie uns seit Jahren vorlebt. Da gibt es eine ganz knackige Positivliste und da stehen also außer Guppies, Goldfischen und weißen Mäusen nicht viel drauf. Dann gibt es eine ganz große Zone von Tieren, die ich nur halten darf, wenn ich meine Sachkunde belege. Mhm. Und das brauche ich bei den Positivlistentieren nicht, sondern alles, was darüber hinausgeht, muss ich Sachkunde belegen. Und wenn ich dann Mist baue, bin ich juristisch anders zu betrachten, weil dann handle ich wieder besseres Wissen. Das heißt, ich kann kontrollieren, ich kann maßregeln, wenn jemand Mist baut. Und dann gibt es in der Schweiz noch eine Negativliste von Arten, die grundsätzlich verboten sind und nur gehalten werden dürfen, wenn ich eine Bewilligung dafür habe. Also wie bei uns mit Gefahrtieren.
Genau, wollte ich gerade sagen.
Du musst beantragen, ob du die halten darfst, musst belegen, du kannst sie halten, du kannst sie dauerhaft halten. Und da werden dann also auch hohe Hürden angesetzt, zum Beispiel Menschenaffen darfst du in der Schweiz nur pflegen, wenn du eine abgeschlossene Ausbildung zum Zootierpfleger hast. Ja. Und nur so wird ein Schuh draus, weil dann sind Artenschutzprojekte möglich, dann ist es möglich, so Tiere trotzdem pflegen zu dürfen, allerdings unter der Aufsicht der Behörde. Und dann ist quasi das Schäfchen im Trockenen. Wie wir es hier wollen, werden wir ultravolle Tierheime haben und wir sehen es ja jetzt schon bei den direkt verbotenen Arten. Wenn ich die Anacondas mir angucke, die jetzt gekommen sind, die werden vermutlich Monate sitzen, weil man sie nicht halten darf. Mhm. Also kann ich sie auch nicht adoptieren. Die Tierheime werden aus allen Nähten platzen und wir werden dasselbe Problem haben mit den sogenannten Listenhunden. Verboten, also bleiben sie im Tierheim, 15 Jahre Zwingerkoller.
Genau, bis zum Schluss.
Adoptieren darfst du nicht und das wird nicht funktionieren.
Mhm. Weißt du zufällig, jetzt in der Schweiz, weißt du zufällig, ist ein Sachkundenachweis, würde ich sagen, finde ich immer gut, egal ob es jetzt für einen Hund ist oder weißt du, für was für Tiere so der Sachkundenachweis gefordert wird?
Also für alles, was nicht auf der Positivliste steht. Mhm. Das heißt, wenn ich bestimmte Hamster halten will, muss ich zumindest nachweisen, die sind quasi Low-Level, dass ich eine Beratung bekommen habe und zur Kenntnis genommen habe. Das wird quittiert im Zoohandel und dann darfst du das Tier halten. Bei Tieren, die aufwendiger sind, musst du die Teilnahme an einer Tagung oder an einem Kursnachmittag belegen. Bei Arten, die schwieriger zu halten sind, musst du einen Kurs belegen, der mit einer Prüfung einhergeht, dass du dann einen Sachkundenachweis für diese Art hast. Mhm. Jetzt wird natürlich ein Veterinäramt sagen, oh Gott, können wir gar nicht schaffen. Da haben die Schweizer auch eine coole Regel gefunden, die auch zur Akzeptanz beigetragen
was
hat.
Was jetzt, das abzunehmen oder
genau,
diese Prüfungen
also
zu machen?
Also das zu kontrollieren, diese Prüfungen zu machen, die Schulungen zu machen. Mhm. Die Schweiz hat es großteils für die ganz einfachen Arten, die aber nicht gelistet sind, dem Zoofachhandel auferlegt. Der verdient sein Geld mit, also soll er auch was tun. Und den Rest machen die Verbände.
Ja.
Das heißt, Vogelhalterverbände, wie wir sie in Deutschland haben,
kannst die Prüfung ablegen.
Können, bieten das an, die verdienen nur 3,50 Euro damit, sind glücklich. Und nur wenn du dann deinen Sachkundenachweis vorlegst beim Züchter oder im Zoofachhandel, darfst du diese Tiere überhaupt kaufen. Das wird mit dem Kauf auch festgehalten und dann bist du aktenkundig. Und das funktioniert da hervorragend. Die haben überhaupt keine Probleme, diese gestufte Sachkunde über die Verbände abzulegen und auch über die Zoos, über was auch immer. Also zum Beispiel, wenn du Krokodile halten willst in der Schweiz, musst du 6 Wochen Praktikum machen in einem Betrieb, der Krokodile hält. Anders hast du keine Chance. Und wenn du das nicht vorlegen kannst, gibt es kein Krokodil aus die Maus.
Mhm. Das heißt, du bist eigentlich ein Befürworter von dieser Art von Positivliste.
Ja. Ich würde eine Positivliste mir wünschen, die sehr, sehr kurz ist und auf der für meine Begriffe Meerschweinchen und Kaninchen schon mal nicht mehr draufstehen, weil die eben nicht so easy zu halten sind. Kanarienvögel, Wellensittiche, Nymphensittiche, diese für uns angeblich gängigen Heimtiere, die wirklich massiv leiden, weil man ihren Ansprüchen nicht gerecht werden kann und die Haltungsbedingungen eben nicht dem entsprechen, was die artgemäß brauchen, um zufrieden zu leben. Ich hätte kein Problem damit, wenn da auch Hunde und Katzen draufstehen würden, weil zu denken, es macht man ja schon seit Jahrhunderten so, heißt noch lange nicht, dass man es richtig macht. Und
gut, da hat sich schon einiges verändert, sage ich jetzt mal. Ne?
Ja, aber schon.
Früher war ja der Hamster unterm Kinderzimmertisch, irgendwie hat er vor sich hin, ich wollte schon
das
sagen,
ist
gegammelt.
Heute noch so. Das ist heute noch so. Millionen Kaninchen sitzen in Käfigen in einzelhaften Kinderzimmern.
Ja.
Das ist hochgradige Tierquälerei, weil die kleinsten Rahmenbedingungen, die die Tiere brauchen, nicht erfüllen kann. Und deswegen dürfen solche Tiere schon mal nicht auf einer Positivliste landen. Mhm. Wenn wir es dran aufhängen wollten, dass das Tiere sind, die einfach zu halten und zu züchten sind. Dann wird die Liste kilometerlang, dann steht die griechische Landschildkröte drauf, die Bartagame, die Kornnatter, der Königspython, weil die eben leicht züchtbar sind, also so Massenarten, ne? Und da muss man halt abwägen und deswegen ist ja in den Niederlanden das Problem, dass die Gerichte immer wieder sagen, die Begründung ist nicht wissensbasiert, also wissenschaftlich erarbeitet, sondern kommt eher aus dem Bauch und dann fällt das Ding hinten runter.
Hm. Aber im Praktischen würde das, oder sieht es in der Schweiz so aus, ich interessiere mich für Zwerghamster irgendwie und möchte den im Zoohandel kaufen. Ich muss diesen Sachkundenachweis dort im Zoohandel vorlegen oder wo?
Beim Zwerghamster musst du nachweisen, dass du im Zoohandel ausführlich beraten worden bist. Du kriegst vielleicht sogar noch ein Care Sheet mit, also so eine Haltungsanleitung, gibt es in Deutschland ja auch, und quittierst das. Das heißt, mit deiner Unterschrift bestätigst du, du hast es und dann darfst du ihn kaufen. Wenn du jetzt einen Papagei willst, den gibt es ja auch noch im Zoohandel zu kaufen, oder irgendwelche Singvögel, dann wird es schärfer, weil man dann von dir fordert, dass du wirklich einen Sachkundenachweis über einen gesetzlich anerkannten Anbieter gemacht hast und dann kriegst du einen Nachweis drüber und erst dann darf dir der Zoohändler oder der Züchter das Tier abgeben. Anders macht er sich strafbar.
Okay, also gibt es ja einigermaßen eine Kontrolle. Also wir reden wir wollen aber natürlich den illegalen Handel nicht vergessen. Wird der dadurch nicht befeuert?
Durch eine alleinige Positivliste definitiv. Wenn ich mir angucke, was wir zum Teil aus so Tiertransporten, die von der Bundespolizei aufgegriffen werden und die aus, sagen wir mal, osteuropäischen Ländern in die Benelux-Staaten fahren, dann sind da eigentlich quer durchs Gemüsebeet die krassesten Tierarten dabei, weil in Belgien gibt es die Positivliste, du kriegst die Tiere offiziell nicht, also kaufst sie irgendwo übers Internet auf dem Schwarzmarkt und es funktioniert wie mit Hunde- und Katzenwelpen, die werden halt durch den Rest Europas gekarrt, die meisten fliegen nicht auf und dieser Weg, diese Achse des Bösen, Osteuropa-Benelux, die wächst, seit diese Listen da sind. Weil dann kaufst du dir die Tiere eben illegal.
Woanders. Genau. Das ist wie mit Drogen oder was auch immer.
Genau.
Was ich haben will, das kriege ich auch. Ne? Man findet einen Weg. Also ist doch ein Verbot grundsätzlich eigentlich immer auch im Grunde nur eine Unterstützung für illegalen Handel. Ne?
Ja, und illegale Haltung. Also ich habe immer die Angst, wenn wir Dinge zu sehr verbieten und zu sehr in diese Schmuddelecke drängen, dann haben wir keinen Überblick mehr. Wir sehen das in Bundesländern hier in Deutschland, wo Gefahrtierhaltung illegal ist. Es gibt nicht weniger Krokodile und Giftschlangen, weil das auch noch Tiere sind, mit denen du nicht vor die Tür musst.
Ne? Ja, eben.
Dein Amstaff fällt beim Gassigehen auf oder dein Kangal. Dein Ara ist 4 Häuser weiter in der Nachbarschaft zu hören, dein Krokodil nicht. Also wir erreichen nur mehr illegale Halter, die wir nicht greifbar haben, die nirgends auftauchen und die mit den Tieren machen können, was sie wollen. Und wir werden damit nichts reduzieren.
Na. Jetzt ist ja Brüssel, sage ich jetzt mal, die sehr stark an Regularien interessiert. Und dennoch sind bis jetzt eigentlich nur Belgien, Italien, Finnland und Spanien gefolgt, gell? Der Positivliste hatte ich richtig.
Also wie gesagt, die Niederlande versuchen es ja auch, die fallen aber hinten runter, weil eben die Gesetze das immer wieder kippen. Und das würde in Deutschland genauso laufen. Es gibt ja da viele Ansätze. Du hast vorhin schon gesagt, man greift in meine Persönlichkeitsrechte ein, man erteilt bestimmten Menschengruppen vielleicht sogar ein indirektes Berufsverbot. All diese Dinge und da sind die Gerichte
durchaus hellhörig. Aber das stört die doch nicht. Die stört die doch nicht. Die wollen ja auch das Rauchen im Freien verbieten, Markus.
Ja, gut, dann wandere ich aus. Aber wie soll ich sagen, das sind schon heikle Themen, die, wenn du an einen Richter gerätst, der das ernst nimmt, sehr wohl relevant sind. Und deswegen, also für mich wäre der Angriffspunkt immer die Wissenschaftlichkeit der Erstellung dieser Listen.
Richtig, einfach sachlich. Der Inhalt. Wie gibt es da einen bestimmten Status quo, dass man sagen kann, ja, sowohl in der EU, wie gesagt, dass sie das vielleicht verallgemeinern wollen oder sowas? Ja. Weißt du da was?
Also die EU denkt drüber nach, unter anderem, weil der Druck über Tierschutz- und Tierrechtslobbyisten, die eben in Brüssel große Büros mit vielen Anwälten unterhalten, weil der Druck da ist. Und der Gegendruck ist leider völlig unorganisiert und spricht nicht mit einer Stimme und ist eher so jammervoll, oh, dann werde ich in meinen Rechten eingeschränkt. Wir müssen argumentieren, wir müssen scientific-based Argumente auf den Tisch legen und nicht jeder für sich irgendwie ein bisschen jammern und rumstänkern.
Aber ist, du sagst, das sind Tierschutzorganisationen, die das befürworten. Ja. Ist denen nicht klar, dass sie damit den illegalen Handel und die Haltung befeuern?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, viele denken, dass damit das Problem gelöst ist und das halte ich für sehr naiv.
Du hast erwähnt, irgendwie ideologisch.
Das ist, also ich meine, wenn ich mir jetzt PETA zum Beispiel anschaue, PETA vertritt ganz klar eine vegane Philosophie. Der Mensch darf Tiere nicht fangen, zähmen, in Gefangenschaft halten, weil der Mensch nicht das Recht hat, Tiere zu nutzen. Also das geht vom Essen über Lederschuhe bis zur Heimtierhaltung. Das ist ein durchaus legitimer Gesichtspunkt. Nur
auch Heimtierhaltung, tatsächlich?
Ja.
Okay.
Und natürlich haben wir Probleme mit illegalem Tierhandel. Die gehen aber nachweislich zurück. Wir haben Probleme mit dem Zoofachhandel, mit ständig wechselnden Angeboten. Alles keine Frage. Und wir brauchen da natürlich eine Lösung. Ich bin aber fest davon überzeugt, eine Positivliste allein oder auch direkte Verbote wird das nicht lösen. Es wäre auch gelogen, wenn man sagt, in der Schweiz gibt es niemanden, der illegal Tiere hält. Auch ganz klar, aber in der Schweiz hat man die Möglichkeit zu Maßregeln. Zum Beispiel, wenn ich verbotene Arten ohne Bewilligung pflege, da wird nicht geguckt, ist die Haltung schön oder nicht. Die Tiere sind am selben Tag, wenn die Behörde reingeht, weg. Und es ist völlig klar, der Verursacher begleicht die Kosten, egal wie.
Okay, ja klar. Ist ja eigentlich logisch.
Ja, und ich glaube, dass wir da viel mehr erreichen können, wenn wir Sachkunde fordern als Grundlage jeder Tierhaltung oder fast jeder. Also das gilt auch für das gerettete Pony im Hinterhof und das einzelne Schaf, das man vorm Schlachter bewahrt hat, das jetzt irgendwo völlig sozial verkrüppelt auf einer Wiese steht, das wird es dann nicht mehr geben, weil ich muss belegen, ich kann das, ich weiß, was die Tiere brauchen und wenn ich es falsch mache, kann man sagen, ey, so nicht. Bei uns kann man sich immer noch rausreden. Ich erinnere mich da an einen Fall, das war ein altes Ehepaar, die haben Papageien in einem ziemlich dunklen Raum gehalten, ohne UV-Licht und vor allem in Käfigen, die jenseits von Gut und Böse war.
Was einen?
Mehrere, aber die konnten nur am Gitter hängen, weil sie keine Sitzstangen hatten.
Oh Gott.
Die haben sich selber verstümmelt, die hatten Ballengeschwüre, offene Federkiele und so weiter. Ja. Und die Halter kamen vor Gericht durch, weil sie gesagt haben, wir dachten, das ist gut so. So, und ist nicht dein in Ernst, der Schweiz.
Das heißt doch immer, Dummheit schützt vor Strafe nicht.
Ja, offensichtlich doch. Und in der Schweiz geht das nicht. Die zahlen. Also wäre ja auch eventuell zu überdenken, ob dieses Modell nicht unser Tierschutzproblem lösen könnte, dass nicht mehr die Landratsämter zahlen müssen, sondern auch wenn der jetzt aktuell kein Geld hat, dann bleibt er eben dem Landkreis was schuldig und muss das abstottern. Das geht beim Steuervergehen, das geht bei diversen anderen Vergehen, nur im Tierschutz nicht. In der Schweiz sieht man, es klappt.
Ja, wunderbar. Ja, also du kommst nicht an die, also hier kommst du nicht an die Privatperson ran.
Theoretisch schon. Also wenn hier Tiere weggenommen werden, ja, dann nimmt die, beschlagnahmt die Behörde, das heißt, die Tiere bleiben noch im Eigentum des Besitzers, auch wenn er, wenn er nicht mehr im Besitz der Tiere ist, also mhm, keine Verfügungsgewalt mehr hat. Und die Behörde bezahlt erstmal zum Beispiel unsere Rechnung, mhm, holt sich das Geld aber vom Verursacher.
Vom Halter, okay.
Genau. Wenn der jetzt schlau ist, dann meldet er Privatinsolvenz an, überschreibt genau die Firma der Ehefrau, mhm, und dann lässt man den in Ruhe. Ja. Mhm. Wenn ich aber heute okay Steuerschulden habe, ja, dann habe ich die abzuzahlen. Und wenn es ist, im 50-Euro-Schritten.
Naja.
Und da ist im Tierschutz leider der Schuss nicht gehört worden.
Ja, aber da, dann bleibt ja die Behörde drauf hängen.
Genau,
sozusagen.
Und deswegen sagen immer mehr Behörden, wir machen keinen Tierschutz mehr. Weil so, wir können
ja,
das nicht bezahlen.
Die Katze in den Schwanz. Okay.
Oder du kriegst als Auffangstation oder als Tierheim, gehen wir mal auf ein Tierheim, kriegst einen Listenhund, Besitzer sagt, ich habe aber kein Geld, ich kann das nicht bezahlen. Ich schenke der Behörde den Hund, haha. Und dann sagt die Behörde, Ellerbadge, Verfahren beendet, du hast jetzt einen 10 Monate alten Pitbull,
der 20 Jahre bei dir hockt.
Genau, und der sitzt jetzt 20 Jahre in deinem Hochsicherheitstrakt im Tierheim und das Tierheim zahlt die Kosten. Das kann so nicht funktionieren und
das
da brauchen wir eher
Problem
eine Lösung.
Das ist auch ein Problem bei euch, ne?
Ja, ja. Also wir hatten ja über Behörden schon geredet, die ihre Rechnung nicht zahlen wollen. Dann muss halt Tierheim oder Auffangstation sagen, liebe Behörde, dein Landrat hat doch ein schönes Vorzimmer, dann setz doch den Amstaff da rein. Oder die Anaconda oder das Krokodil oder ein Puma, was auch immer. Und lustigerweise muss man auch nur sagen, Belgien hat jetzt diese Positivliste. Das treibt wunderbare Blüten. Zum Beispiel, angenommen, du wärst jetzt eine nette alte Dame um die 70 und deine Schildkröte, die Altbestand ist und bei dir bleiben durfte, haut ab. Und jemand findet die und bringt die ins Tierheim, dann kriegst du deine Schildkröte, auch wenn du beweisen kannst, es ist deine, nicht zurück.
Warum?
Weil das haben sie halt so geregelt. Also ich kenne die Gesetzesgrundlage nicht genau, ich weiß nur, dass es in der Praxis so ist. Und Belgien hat so gut wie keine Tierheime und Auffangstationen, die solche Tiere aufnehmen können. Ich kriege vierteljährlich aus dieser einzigen, relativ kleinen, aber guten Auffangstation in Belgien eine halb Kilometer lange Liste von Tieren, ob ich die nicht haben will. Ja, ich will die nicht. Ja, ein Tierheim will keine Tiere, sondern ein Tierheim kann Tiere aufnehmen, muss aber dafür entlohnt werden. Und das ist da auch nicht so, weil sie da ja schon im Tierheim sind, das aber nicht ausgestattet ist und dann erfolgt, um ein böses Wort zu benutzen, die umgehende Rückführung oder Abschiebung. Und das klappt nicht.
Ja, aber was machen die letztendlich dann, Markus?
Ich habe keine Ahnung.
Werden die euthanasiert oder was passiert da?
Also in Belgien weiß ich es nicht. Die suchen halt immer jemand, der hilft. Schweden zum Beispiel hat ja recht knackige Verbotsgesetze. Wenn da Tiere beschlagnahmt werden, die sind 24 Stunden später euthanasiert. Egal wie selten und egal wie artenschutzrechtlich relevant sie sind.
Das ist ja auch rigoros.
Und ich frage mich halt, ob wir auch aus dem Gesichtspunkt des Tierschutzes das haben wollen. Natürlich kann man sagen, der Tod ist immer noch besser als 20 Jahre eine scheiß Haltung, richtig. Aber ist ja nicht überall der Fall, ne? Und deswegen, wir kämpfen hier dagegen, dass wir in amerikanische Verhältnisse rutschen, dass man sagt, ein Tier, das im Tierschutz anlandet,
länger
muss nach einem Monat oder 6 Wochen oder von mir aus auch einem halben Jahr, dann gibt es die Todesspritze. Ich meine, wo sind wir denn?
Ist das eigentlich überall in Amerika so oder nur in vereinzelten Bundesländern? Weißt du das zufällig?
Das weiß ich nicht genau. Ich weiß, dass es in USA auch andere Ideen gab, zum Beispiel Tierflohmärkte. Also, dass wenn ich jetzt meine Anaconda nicht mehr pflegen kann oder will, dann kannst du dich da hinwenden und vielleicht findest du ja einen, der sie nimmt. Mhm. Aber im Grunde funktioniert das alles nicht so wirklich.
Mhm. Du lass uns doch noch kurz zu den Negativlisten kommen. Mhm. Ja, also Positivlisten ist, was alles erlaubt sein könnte. Wie gesagt, haben wir ja nicht. Aber wir haben in Deutschland Negativlisten, die sind ja von Bundesland zu Bundesland verschieden.
Ja.
Was sagst du dazu? Bringt das was?
Also ich denke, dass es ein Stück weit schon was bringt, weil wir in der Regel Tierhaltern die Möglichkeit geben, zumindest in der Theorie, eine Haltererlaubnis zu kriegen. Allerdings nur, wenn du nicht die Schlangen anschaffst, die Behörde, also ich rede jetzt mal über Giftschlangen, die Behörde dann überrascht und sagst, ich habe jetzt 5 grüne Mambas und 3 Gabunvipern daheim sitzen, jetzt musst du mir eine Erlaubnis geben, so funktioniert es nicht, sondern du hast im Vorhinein die Möglichkeit zu beantragen, diese Tiere pflegen zu wollen, und in den meisten Bundesländern klappt es auch, wenn die Haltung stimmt, der Halter sachkundig ist, dann kriegt er auch die Erlaubnis.
Genau.
Das kann funktionieren. Also ist ähnlich wie die Negativliste in der Schweiz. Es gibt Ausnahmeregelungen, wenn ich alles richtig mache und wenn die Behörde dem zustimmt. Und dann darf ich sie halten.
Okay. Ja, also läuft es ja auch oft bei euch ab. Deswegen würde ich jetzt zum Tier des Monats kommen. Gibt es ein Tier bei euch, das auf so einer solchen Negativliste steht? Also eine rhetorische Frage.
Ja, da gibt es ganz viele. Also alle unsere...
Wer wäre denn zum Vermitteln gerade? Dringend.
Alle unsere potenziell gefährlichen Tiere stehen auf einer Negativliste, zumindest in Bayern. Mhm. Das heißt, wir haben mehrere Brillenkaimane, wir haben ein großes Nilkrokodil, das ich also liebend gerne vermitteln würde, weil das Ding hat 3 Meter und wird aus unserer Anlage rauswachsen, aber da brauche ich eben jemanden mit einer Erlaubnis.
Sag mal, die 2, die ich gesehen habe, da waren doch noch 2. Ist da einer vermittelt?
Da ist leider einer verstorben.
Ach komm,
Ja, die Tiere sind ja auch nicht mehr ganz taufrisch, also die sind so jugendlich wie ich.
Habe ich jetzt nicht gehört. Und wie ist es mit dem? Kann der überhaupt singulär gehalten werden jetzt, dieses Nilkrokodil?
Ja, der ist sogar froh, wenn er alleine lebt, weil es ein Bulle. Okay. Also der hätte natürlich sicher, wenn man ihm einen Flusslauf anbieten kann, gerne einen Harem, den er verteidigt und so. Aber Reptilien sind in der Regel nicht sozial. Da gibt es ein paar wenige Ausnahmen. Was mir zum Beispiel auf der Seele brennt, sind EU-verordnete Negativlisten, nämlich die sogenannten invasiven Arten, und da die Tiere, die keinen Managementplan haben, wie der Waschbär zum Beispiel, den darf ich regulär vermitteln. Jetzt hat sich Spanien wieder durchgesetzt und hat das Verbot der Kettennatter über die EU und die Verordnung 1143 aus 2014 unter Verbot stellen lassen, weil auf 2 spanischen Inseln, Urlaubsparadiese, die Tiere echt ökologische Probleme machen. Und deswegen sind sie jetzt in der ganzen EU verboten. Und wenn so ein Tier zu uns kommt, dann muss das bei uns bleiben. Ich darf es also, es ist uns verboten worden, die Tiere zu vermitteln. Und dann sitzen die Jahre und Jahrzehnte, wir haben mittlerweile einen ganzen Raum voll mit Terrarien, mit einzeln sitzenden Kettennattern, weil wenn da jetzt aus Versehen noch Eier gelegt würden und Jungtiere schlüpfen würden, hätten wir wieder ein Problem. Also nicht nur, dass wir die auch behalten müssten, sondern dass es verboten ist. Und das Problem ist, uns ist dezidiert untersagt worden, diese Tiere abzugeben. Also komme ich quasi erzwungenermaßen in einen Bereich, den ich so als Gnadenhof-Thema bezeichnen würde. Du musst Tiere bunkern, bis sie sterben, und darfst sie nicht an gute Plätze abgeben, auch nicht als Einzeltier, sondern die müssen bei uns bleiben. Und das ist so ein typisches Thema. Politik sieht ein Problem, Lobbyismus bauscht es auf, dann gibt es eine Regel. Und diese Regel ist in der Regel sehr einfach gestrickt. Verboten, Positivliste, bla. Und dann sind die fertig. Das interessiert die nicht, was mit den Tieren passiert. Das interessiert niemand, wie Tierheime und Auffangstationen die dauerhafte Haltung und das Platzproblem finanzieren sollen. Ist denen völlig wurscht. Und dasselbe haben wir eben mit Riesenschlangen, wir haben es mit großen Echsen, wir haben es mit Schnappschildkröten, mit Geierschildkröten. Da führt gar kein Weg zur Vermittlung. Das ist echt ein Problem. Die einzigen, wo wir es können, sind die nach Gefahrtierrecht verbotenen Tiere, die eben nicht in irgendeiner invasiven Artenliste auftauchen. Die dürfen wir vermitteln, wenn ein Übernehmer eine Erlaubnis hat. Und da haben wir ja kürzlich einen Meilenstein quasi erreicht, dass ähnlich wie bei Hunden die Vermittlung auch möglich ist aus Tierschutzgründen. Das heißt, ein Tierhalter, der einem Tierheim das Probleme hat, die Tiere gut dauerhaft unterzubringen, so ein Tier abnimmt, bei dem wird zumindest in Bayern akzeptiert, dass Tierschutz ein berechtigtes Interesse ist, so ein Tier zu pflegen. Das gab es früher nur bei Hunden. Mittlerweile darf man das in Ausnahmefällen eben auch bei sogenannten gefährlichen Reptilien, wenn man alle Auflagen einhalten kann. Das soll jetzt nicht der Anreiz werden, dass jeder bei uns anruft, ich will jetzt Giftschlangen übernehmen aus Tierschutzgründen, aber bei den Riesenschlangen oder auch bei Krokodilen wäre das durchaus denkbar. Also deswegen Vermittlungstiere des Tages, Anacondas haben wir mindestens 4, grüne Anacondas haben wir 2, Netzpythons haben wir 1 Dutzend, Tigerpythons haben wir 1/2 Dutzend, Teppichpythons haben wir 3 Dutzend. Also wer die haben will, bitte mit Freuden. Wir helfen gerne bei der Antragstellung mit dem Argument Tierschutz.
Ja, ihr habt es gehört. Also da sitzen einige Tiere, die zur Vermittlung anstehen. Meldet euch in der Reptilien-Auffangstation. Ein spannendes Thema, Markus. Aber ich freue mich schon auf unsere 7. Folge. Diesmal geht es nämlich um die Münchner Urviecher. Ich hoffe, das Wetter spielt dann mit, und zwar live aus meinem Naturgarten. Ich bin gespannt, ob wir einen Molch in meinem Teich finden, aber gestern hatte ich schon mal eine Ringelnatter im Steingarten.
Sehr schön.
Die hat sich da gesonnt und zusammengeringelt. Da freue ich mich drauf. Also, bis bald. Ciao, servus.
Tschüss.
Reptilien-Auffangstation München, der Podcast.